Stell dir mal vor, du arbeitest 7 zermürbende Jahre für die absolute Liebe deines Lebens.
Oh ja, das ist schon mal ein ziemliches Commitment.
Absolut. Und dann, also am Morgen nach der Hochzeit, wachst du auf und liegst neben ihrer älteren Schwester.
Ein absoluter Albtraum.
Ja, total. Und das ist kein billiger Plot von irgendeiner Seifenoper. Das ist tatsächlich der Gründungsmythos einer ganzen Nation. Also, schön, dass du heute wieder dabei bist.
Genau, hallo auch von mir.
Unsere Mission heute also bei dieser detaillierten Erkundung der Texte ist es,
richtig tief in die Vorlesungsnotizen von Dr. Robert Vannoy einzutauchen.
Zur alttestamentlichen Geschichte, richtig?
Genau.
Konkret knöpfen wir uns da die Genesis vor, also Kapitel 29 bis 32.
Das sind ja Jakobs Jahre in Haran bis hin zu Peniel.
Ganz genau. Und unser Ziel, wir wollen entschlüsseln, wie diese extrem fehlerhaften, von totalem menschlichen Kalkül getriebenen Ereignisse eigentlich das Fundament für ein ganzes Volk legten.
Ja, und was uns eben die juristischen und kulturellen Mechanismen der Antike über diese doch sehr chaotische Geschichte verraten.
Richtig. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Jakob fliegt ja vor seinem Bruder Esau nach Haran.
Ja, weil Esau ihn umbringen will, ne?
Eben. Und da trifft er seinen Onkel Laban, verliebt sich in dessen jüngere Tochter Rahel und arbeitet 7 Jahre lang quasi als Brautpreis.
Was damals, also 7 Jahre, waren eine echte Ansage.
Total. Doch Laban vertauscht einfach die Bräute. Jakob verbringt die Hochzeitsnacht mit der älteren Schwester Lea und merkt diesen Betrug erst am Morgen.
Wahnsinn.
Ja, und Labans eiskalte Lösung lautet dann, erfülle die Hochzeitswoche mit Lea, dann bekommst du auch Rahel. Aber dafür arbeitest du halt nochmal 7 Jahre.
Und Jakob akzeptiert das einfach?
Er akzeptiert es. Er ist plötzlich mit 2 Schwestern verheiratet.
Und genau dieser Moment, also das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt für die ganze Katastrophe, die da noch kommt.
Inwiefern?
Also, Dr. Vannoy verweist hier auf einen enormen wichtigen rechtlichen und theologischen Bogen. Was Jakob und Laban hier tun, also die Heirat zweier Schwestern zur gleichen Zeit, das wird später in Levitikus ausdrücklich verboten.
Ah, okay.
Unter Androhung von Strafen, oder?
Ja, härtester Strafen in Kapitel 18, Vers 18. Das Gesetz formuliert den Grund da auch sehr präzise. Man darf die Schwester nicht als Rivalen nehmen.
Was ja exakt das ist, was hier passiert. Ganz genau. Die Genesis zeigt uns hier sozusagen die empirische Fallstudie, warum dieses Gesetz überhaupt später erlassen werden musste.
Krass.
Es demonstriert den völligen Zusammenbruch von diesem Schöpfungsprinzip der Monogamie, das ja in den frühen Genesis-Kapiteln eigentlich verankert ist.
Aber warte mal, da muss ich echt direkt mal einhaken. Hier wird's nämlich wirklich interessant.
Schieß los.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dies die göttlich erwählte Blutlinie ist, aus der Israel entstehen soll, warum lässt das Narrativ dann zu, dass dieser Masterplan mit so einem eklatanten Regelbruch startet?
Ja, das ist eine super Frage.
Ich meine, das delegitimiert doch diesen Startschuss völlig, oder? Das mündet ja sofort in einer toxischen familiären Katastrophe.
Das ist exakt der Punkt, an dem Vannoys Analyse so richtig tief geht. Das Narrativ versucht nämlich überhaupt nicht, diese Patriarchen zu idealisieren. Eher im Gegenteil.
Also keine Heldenverehrung?
Null. Der Mechanismus, der hier etabliert wird, ist ein anderer. Der göttliche Plan verwirklicht sich nicht wegen der menschlichen Brillanz oder der moralischen Überlegenheit dieser Figuren, sondern quasi trotz ihrer Manipulation.
Okay, das ist ein wichtiger Unterschied.
Ja, der Text verbirgt diese Konsequenzen auch nicht. Es folgt wirklich reines Elend. Gott sieht dann, dass Lea ungeliebt, ja eigentlich verachtet ist, und er greift in diese Dysfunktion ein, indem er sie fruchtbar macht.
Während die Geliebte Rahel kinderlos bleibt.
Genau.
Und das verwandelt diese toxische Dynamik dann in so ein richtiges biologisches Wettrüsten zwischen den Schwestern.
Oh ja, ein extrem bitterer Kampf um Jakobs Liebe.
Lea bekommt superschnell 4 Söhne, also Ruben, Simeon, Levi und Judah. Und ihre Namensgebung ist eigentlich ein herzzerreißendes Protokoll ihrer eigenen Verzweiflung.
Ja, sie hofft bei jedem Kind immer wieder, jetzt wird er mich endlich lieben.
Genau, die emotionale Qual der ungeliebten, aber fruchtbaren Ehefrau prallt auf die Qual der geliebten, aber unfruchtbaren Ehefrau.
Und an dem Punkt eskaliert die Sache dann juristisch und biologisch komplett.
Richtig. Rahel greift zu einer Praxis, die für uns heute extrem befremdlich wirkt. Sie gibt Jakob ihre Magd Bilha als eine Art, ja, als Leihmutter, um durch sie Nachkommen zu zeugen.
Und Lea zieht dann sofort nach und gibt ihm ihre Magd Silpa.
Ja, woraus dann Gad und Asher entstehen. Aber um das mal kurz einzuordnen.
Ja, wir müssen da unsere modernen Moralvorstellungen echt ablegen und auf das antike nahöstliche Recht schauen.
War das damals ein normaler Vorgang?
In den Gesellschaften Mesopotamiens war diese Nutzung einer Magd als Leihmutter ein total etablierter rechtlicher Mechanismus, um eben Unfruchtbarkeit zu umgehen. Das Kind der Magd wurde juristisch voll als Kind der Herrin anerkannt.
Ach was, echt?
Ja. Rahel nutzt hier also ein rein vertragliches Instrumentarium, um ihren Status im Haus zu sichern. Es geht hier null mehr um Liebe. Es geht um den nackten Kampf, um die Vorherrschaft in der familiären Hierarchie.
Das ist wie so eine antike Partie Schach, wo die Säuglinge als Spielfiguren benutzt werden, um die Position zu sichern. Das gleicht echt eher einer feindlichen Unternehmensübernahme.
Das ist ein toller Vergleich, ja.
Und die Verzweiflung treibt die Schwestern dann sogar in die Arme von antiker Magie. Das ist diese bizarre Episode mit den Alraunen.
Oh ja, die Mandragora-Wurzeln.
Genau. Leas ältester Sohn, Ruben, findet diese Wurzeln. Denen hat man damals so eine aphrodisierende und fruchtbarkeitsfördernde Wirkung nachgesagt.
Und Rahi will die unbedingt haben.
Unbedingt. Sie kauft sie Lea ab. Und der Preis ist echter Wahnsinn. Sie überlässt Lea für eine Nacht ihren Ehemann Jakob.
Was an sich schon absurd ist.
Absolut. Und die absolute Ironie dieser Transaktion ist dann, dass diese magische Wurzel bei Rahel völlig versagt. Stattdessen wird Lea erneut schwanger und bringt einen fünften Sohn zur Welt.
Ja, was hier faszinierend ist, dieser Moment mit den Alraunen entlarvt eigentlich die absolute Nutzlosigkeit von menschlichen Kontrollversuchen.
Weil Rahel trotz der Wurzeln nicht schwanger wird.
Genau. Erst viel später, völlig ohne magische Hilfsmittel, erinnert sich Gott an Rahel und sie bringt Josef zur Welt.
Was uns direkt zu einem mathematischen und genealogischen Problem bringt.
Du meinst die Linie der Verheißung.
Genau, der Segen Abrahams muss ja durch diese zerrüttete Familie weitergegeben werden.
Ja. Und Dr. Fenoy lenkt den Blick hier auf ein viel größeres Muster. Bemerkenswerterweise verengt sich diese Linie später eben nicht auf Josef, den Erstgeborenen der Lieblingsfrau Rahel. Sie fällt ausgerechnet auf Juda.
Auf Juda, also Leas Sohn.
Ja.
Aber warum ausgerechnet Juda? Ich meine, Josef ist später der strahlende Held in Ägypten. Welches Prinzip rechtfertigt es denn, dass ausgerechnet Leas vierter Sohn, Juda, zum Stammvater der königlichen Linie wird, also des späteren Hauses David?
Fenoys Notizen zeigen sehr schön, dass hier menschliche Präferenzen einfach systematisch demontiert werden.
Wie meinst du das genau?
Naja, die älteren Brüder disqualifizieren sich durch ihr Verhalten selbst. Ruben verliert sein Erstgeburtsrecht durch eine sexuelle Verfehlung mit der Magd Bilha.
Ah, verstehe.
Und Simeon und Levi begehen später ein brutales Massaker in Sichem, was Jakob zutiefst verurteilt.
Okay. Also bleibt Juda als vierter Sohn übrig.
Richtig. Das theologische Prinzip ist hier die souveräne Wahl. Die königliche Linie entsteht aus dem Sohn der ungeliebten Frau, was jede Vorstellung davon untergräbt, dass familiärer Status Gottes Entscheidungen diktieren könnte.
Da fällt mir ein mathematisches Problem ein, wegen der 12 Stämme Israels.
Ah, die Stammeszählung, ja?
Genau. Wenn Levi, den du ja gerade erwähnt hast, wenn der Stamm später überhaupt kein zusammenhängendes Territorium bekommt, weil die Leviten Priester werden, fällt der dann nicht aus dem Raster?
Aus einer materialistischen Perspektive ja. Aber der Text sagt explizit, Gott selbst ist ihr Erbe. Sie werden von der Landwirtschaft freigestellt.
Aber rein rechnerisch fehlt auf der Landkarte dann ein Stamm, um die Zahl 12 vollzumachen, oder?
Und genau da kommt Josef wieder ins Spiel.
Ach, wegen seiner Söhne in Ägypten?
Korrekt. Der Mechanismus ist hier eine Adoption. Als Jakob in Ägypten im Sterben liegt, adoptiert er Josefs zwei Söhne, Ephraim und Manasse, und hebt sie rechtlich auf die gleiche Stufe wie Ruben und Simeon.
Das heißt, Josefs Linie teilt sich in zwei Stämme auf.
Ja, und wenn man Levi nicht mitzählt, füllen Ephraim und Manasse die Zahl wieder genau auf 12 auf.
Das ist clever. Und bei dieser Segnung von Josefs Söhnen kreuzt Jakob doch absichtlich die Arme, oder?
Ja, das ist ein extrem wichtiges Detail.
Josef arrangiert sie so, dass der Erstgeborene an Jakobs rechter Hand steht. Aber Jakob kreuzt die Arme und stellt den jüngeren Ephraim über den Erstgeborenen Manasse.
Ein wiederkehrendes Muster. Es ist genau das, was Jakobs eigene Geschichte widerspiegelt. Er selbst war ja auch der Zweitgeborene, der sich den Segen sicherte.
Verrückt, wie sich das durchzieht. Okay, lass uns chronologisch einen Sprung machen. Jakob ist jetzt seit fast 20 Jahren in Haran. Sein Reichtum wächst massiv.
Auf Kosten Labans, muss man dazu sagen.
Genau. Und die Atmosphäre wird extrem toxisch. Jakob muss fliehen. Er wählt ganz seiner Natur entsprechend die heimliche Flucht im Schutz der Dunkelheit.
Er packt seine riesigen Herden und die Familie und verschwindet.
Aber Rachel begeht aber ein Verbrechen. Sie stiehlt die Teraphim, die kleinen Hausgötzen ihres Vaters Laban. Laban merkt das, rastet völlig aus und jagt ihnen tagelang hinterher.
Und als er sie einholt, lautet seine Hauptanklage nicht etwa, warum seid ihr geflohen?
Sondern,
warum hast du meine Götter gestohlen?
Genau. Und da frage ich mich echt, warum riskiert Rachel das Leben der ganzen Familie für ein paar Tonfiguren?
Ja, das ist die große Frage. Dr. Wennoy beleuchtet da zwei faszinierende Theorien.
Welche sind das?
Die überzeugendste stützt sich auf archäologische Funde, die sogenannten Nuzi-Dokumente. Die deuten darauf hin, dass der Besitz dieser Hausgötzen nicht primär religiös war, sondern hochgradig juristisch.
Inwiefern juristisch?
Die Götzen fungierten quasi als Eigentumsurkunden. Wer die Teraphim besaß, sicherte sich das Haupterbe und den Führungsanspruch der Familie.
Wow, das ändert ja den kompletten Kontext. Laban hat also panische Angst, dass Jakob eines Tages zurückkommt und juristisch sein Vermögen einklagt?
Genau, es ging um einen massiven wirtschaftlichen Kontrollverlust.
Und die zweite Theorie?
Die geht auf den Historiker Josephus zurück aus dem 1. Jahrhundert. Er meinte, es ging eher um greifbaren magischen Schutz auf der Reise. Dass Rahel sich theologisch noch nicht von den Praktiken ihres Vaters gelöst hatte.
Also was bedeutet das alles? Die Ironie ist ja brillant. Jakob, dessen Name mit Betrügen zusammenhängt, hat keine Ahnung, dass er von Betrügern umgeben ist.
Und er spielt sogar mit seinem eigenen Leben.
Ja, er schwört Laban eiskalt. Wer die Götzen hat, soll sterben. Ohne zu wissen, dass er damit Rachels Todesurteil unterschreibt.
Sie rettet sich ja nur durch eine erneute Täuschung?
Stimmt, sie versteckt die Götzen im Kamelsattel, setzt sich drauf und behauptet, sie hätte ihre Menstruation und könne nicht aufstehen.
Ja, die Formulierung ist da recht eindeutig.
Und Laban bricht die Durchsuchung ab. Das führt dann zum Mizpa-Bund.
Ah, der Steinhaufen.
Jakob und Laban richten diesen Haufen als Grenze.
Richtig.
Und da gibt es diesen berühmten Vers. Der Herr wache zwischen dir und mir, wenn wir einander nicht mehr sehen. Das kennt man heute von Grußkarten als so einen süßen Abschiedssegen.
Oh, da korrigiert Dr. Wennoy in seinen Vorlesungen aber messerscharf.
Echt? Ist das gar kein Segen?
Überhaupt nicht. Im historischen Kontext ist das das absolute Gegenteil. Das ist eine handfeste Fluchformel.
Warte, was? Eine Fluchformel?
Ja, übersetzt bedeutet das im Grunde, Gott ist mein Zeuge, wenn du diese Grenze überschreitest, um mir weh zu tun. Wenn ich dich nicht mehr kontrollieren kann, dann wird Gott dich bestrafen und vernichten.
Das ist ja wie ein Pakt der gegenseitigen zugesicherten Zerstörung.
Ganz genau. Ein Instrument der Abschreckung.
Das rückt diese Grußkarten echt in ein sehr bizarres Licht. Also Jakob entkommt Laban, marschiert dann aber direkt auf seinen ursprünglichen Albtraum zu. Sein Bruder Esau.
Den er damals um das Erstgeburtsrecht betrogen hat.
Ja. Und der wartet jetzt mit 400 Mann auf ihn.
Jakob hat panische Angst. Er teilt sein Lager in zwei Gruppen. Mahanaim, was ja zwei Lager bedeutet. Falls eins angegriffen wird, kann das andere entkommen. Typisch Jakob.
Ja, er versucht wieder, durch Kontrolle und Bestechungsgelder alles zu managen. Er schickt Esau hunderte von Ziegen, Schafen und Kamelen voraus. Und dann kommt die Nacht am Fluss Jabok.
Ein unglaublicher Wendepunkt.
Jakob bleibt allein zurück und ringt bis zum Tagesanbruch mit dem Engel des Herrn. Ja, also mit Gott selbst.
Und dabei wird seine Hüfte ausgerenkt.
Richtig, er weigert sich loszulassen, bis er gesegnet wird. Er nennt den Ort Pniel, was das Gesicht Gottes bedeutet.
Aber das wirft bei mir eine wichtige Frage auf.
Welche?
Warum muss Jakob eigentlich physisch gebrochen werden? Ich meine, warum ein Faustkampf?
Die Kommentatoren Stiggers und Leuport erklären das sehr gut. Jakobs clevere Pläne und diese menschliche Gerissenheit, die reichen einfach nicht mehr aus.
Er muss das auf die harte Tour lernen, oder?
Absolut. Ihm wird gezeigt, dass er das verheißende Land eben nicht durch eigene Kraft oder ständige Manipulation einnehmen kann. Er muss sich völlig auf Gottes Gnade verlassen.
Seine eigene Kraft ist sozusagen am Ende.
Genau. Und diese Transformation zeigt sich ja auch in seinem Namen. Er wird von Jakob, also der Betrüger, zu Israel geändert.
Der mit Gott kämpft.
Ja.
Aber dieses Hinken, das er davonträgt, Ist das jetzt eine Strafe oder eigentlich ein Ehrenabzeichen?
Ich würde sagen, es ist eine ständige physische Erinnerung daran, dass seine eigene Kraft nicht ausreicht, er aber genau dadurch gesegnet ist.
Wahnsinn. Um das Ganze mal für dich, den Hörer, zusammenzubinden. Wir haben heute gesehen, wie das Fundament einer historischen Nation eben nicht von perfekten Helden gebaut wurde?
Nein, sondern von ziemlich fehlerhaften, berechnenden Menschen.
Die Lektion für unseren Alltag? Manchmal führt dieses ständige Kontrollieren wollen, diese Cleverness und Manipulation, einfach nur zu noch mehr Chaos.
Die wahre Wende kommt erst an dem Punkt, wie bei Jakob in Pniel, an dem man seine eigenen Begrenzungen akzeptiert.
Genau. Und das bringt mich zu einem provokanten finalen Gedanken, den ich dir noch mitgeben will. Wir haben heute mehrfach gesehen, wie der Segen systematisch von den Älteren auf die Jüngeren übergeht.
Von Esau auf Jakob, später von Manasse auf Ephraim.
Durch Jakobs gekreuzte Arme, genau. Aber frag dich mal Folgendes. Wenn diese uralten Texte ständig die eiserne gesellschaftliche Norm des Erstgeburtsrechts umkehren, was sagt uns das eigentlich über die Art von Machtstrukturen, die hier etabliert werden sollten?
Das ist eine gute Frage.
War der tiefere Zweck dieser ganzen Geschichte vielleicht von Anfang an, jede Form von starrer menschlicher Hierarchie zu untergraben? Denk da mal drüber nach. Danke jedenfalls, dass du dir die Zeit für diese detaillierte Analyse genommen hast. Bis zum nächsten Mal.